Ich habe auch so die Zuschauer gar nicht so laut wahrgenommen, wie sie eigentlich waren. Also ich war richtig im Flow und in diesem Fokus, wo man so ein bisschen alles gedämpft hört, so eigentlich im Tunnel. Und dann habe ich mir da auch noch gedacht, so, ich glaube, so genau muss ich das anfühlen, wenn jetzt mal was Cooles passiert und wenn es jetzt einfach mal klappt. Und das haben wir uns jetzt verdient und seit 10 Jahren probieren wir das und irgendwie fühlt sich das gerade genau richtig an.
Liebe Team D-Fans, der Team Deutschland Podcast ist zurück aus Paris. Wir haben jetzt die Chance, bevor es dann wirklich mit dem Winter und der Road to Milano Cortina losgeht, noch einmal auf Paris zurückzuschauen. Dafür spreche ich mit den besten Athletinnen und Athleten aus dem Team D und wir erinnern uns gemeinsam an die großen Momente, Medaillen, aber auch persönliche Niederlagen und Enttäuschungen bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Momente, die für immer bleiben. Diese Episode wird präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe und heute haben wir eine Gästin, die wirklich Historisches geleistet hat. Alexandra Burkhardt ist jetzt Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen im Sommer und im Winter 2022 Silber in Peking mit Mariama Jamanka im Bob und jetzt Staffelbronze in Paris über 4x100 Meter. Dass es so weit kommen konnte, war lange gar nicht klar. Sie war eigentlich Ersatzläuferin in Paris, ist erst kurzfristig eingesprungen und musste sich dann schnell auf den Lauf ihres Lebens einstellen. Wie sie das gemacht hat, wie sie selbst ihren Erfolg einordnet und ob es vielleicht weitergeht mit der dualen Karriere auch Sommer und Winter, darum geht es jetzt. Ich bin Paul Burber, euer Host. Viel Spaß beim Team Deutschland Podcast. Los geht's. Alex, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ich heute da bin. Mir geht's gut soweit. ich bin irgendwie gerade viel am Sortieren und Machen und Erholen und auch Kopf sortieren und so, wie das halt immer ist nach so einem großen Ereignis.
Das passt ganz gut. Wir haben gerade festgestellt, du warst im März 2022 schon mal zu Gast im Podcast, damals noch bei meinem Kollegen Jens. Und er hat damals als erstes gefragt, habe ich vorhin nochmal nachgehört, hattest du schon Zeit, die vergangenen Wochen etwas sacken zu lassen? Ist keine besonders kreative Frage, Jens, aber ich stelle sie einfach auch mal. Hattest du schon Zeit, die vergangenen Wochen etwas sacken zu lassen?
Ja, also ehrlich gesagt nicht, weil ich habe das Gefühl, die letzten 3 Wochen habe ich eigentlich alles das gemacht, was ich davor die ganze Zeit nicht gemacht habe. Also so Sachen, die man immer aufschiebt und sagt, das mache ich dann danach, wenn ich Zeit habe und wenn Zeit dafür ist. Und deswegen ja, habe ich jetzt einfach viel so Aufgestautes erstmal erledigt und hatte noch gar nicht so richtig Zeit, mich ja mit dem Eigentlichen, was passiert ist, zu beschäftigen.
Und was hat sich aufgestaut?
Post, ich aufgestaut, Freunde, Wohnung? Schreibtisch und auch so irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ja so viel unterwegs. Ich habe ja auch einen Trainingsstandpunkt in der Schweiz und bin irgendwie nie so richtig zu Hause und lebe irgendwie auch so viel aus dem Koffer und dann bleibt einfach viel liegen und mir ist es dann einfach irgendwie für den Kopf doch immer ein Bedürfnis, da irgendwann mal Ordnung reinzukriegen und irgendwie mich zu sortieren. Das beschreibt es eigentlich ganz gut und erfahrungsgemäß nach Peking zum Beispiel oder auch nach Tokio war es auch immer so, dass es eigentlich eher Monate bis vielleicht sogar Jahre gedauert hat, bis man das dann irgendwie ganz verarbeitet.
Machst du da aktiv irgendwas für? Also viele fahren natürlich direkt in Urlaub, um irgendwie abzuschalten und dann passiert das ja auch, glaube ich, automatisch ein bisschen. Mir geht es ja nicht anders. Das waren für mich auch meine ersten Spiele, so wo ich so nah beruflich dabei war. Und ich merke auch immer noch, das wird in Wochen und Monaten werden noch Momente kommen, die man so erlebt hat, weil es einfach so viel ist. Machst du aktiv irgendwas dafür oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
Ja, also ich versuche natürlich, wie gesagt, erstmal mich zu ordnen und das fängt, blöd gesagt, erstmal bei der Wäsche an und das hilft mir dann eigentlich immer ganz gut, wieder so ein bisschen Struktur in meinem Alltag zu kriegen, weil es ja doch so eine eigene kleine Welt ist, in der man sich bewegt, so ein eigener Kosmos und gerade die letzten beiden Spiele mit Tokio und mit Peking war es ja dann irgendwie noch viel krasser mit Corona, dass man ja wirklich in der eigenen Blase war und die Welt drumherum überhaupt nicht irgendwie gecheckt hat, was da eigentlich passiert und ja auch für einen selber die Welt außenrum erstmal stehen bleibt, weil man lebt ja wirklich nur in diesem eigenen Kosmos und hat da ja auch sehr starke First World Problems, würde ich mal sagen. Das war jetzt dieses Mal für mich ein bisschen anders, weil auch so Family und Friends das besser mitbekommen haben und teilweise auch am eigenen Leib erlebt haben, wie das so ist in dieser Blase und es ist erschöpfend, kann ich nur sagen. Also es ist auch, das war mir gar nicht so bewusst, auch für mein Umfeld krass erschöpfend gewesen. Ja, aber irgendwie tut es auch gut, dass man gleichzeitig auch weiß, dann wie fühlt sich jeweils das Gegenüber. Und es war auf jeden Fall eine echt besondere Erfahrung, das mal wirklich so im Team zu erleben mit den engsten Leuten im Kreis dabei.
Und vielleicht hilft es ja auch etwas, wenn wir jetzt mal gemeinsam zurückblicken. Ich befürchte, du hast das auch schon das ein oder andere Mal gemacht, vielleicht auch erzählt, aber wir wollen es natürlich auch nochmal hören. Paris, was ist in Paris passiert? Vielleicht fangen wir mal vorne an. Was heißt vorne? Jetzt gar nicht ganz vorne. Aber ihr seid ja die erste Hälfte bei Olympischen Spielen ist immer sehr schwimmen geprägt und dann in die zweite Hälfte ist dann viel Fokus auf Leichtathletik. Wann seid ihr angereist? Wann bist du angereist? Wie waren so die ersten Tage, die Akklimatisierung im Dorf für dich? Wie war's?
Ja, wenn du mir verzeihst, würde ich vielleicht sogar noch früher anfangen. Und zwar
gerne.
War meine Saison irgendwie ziemlich holprig und ich bin wirklich im letzten Moment auf diesen Olympiazug aufgesprungen, und zwar bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, wo ich ja dann Vizemeisterin geworden bin mit einer Zeit, die ich oder mein Umfeld mir vielleicht gar nicht unbedingt zugetraut hätte, weil ich einfach da noch nicht so in Form war. Und von da an war für mich halt klar, ich bin jetzt Staffelläuferin und ich fokussiere mich die nächsten 4 Wochen jetzt einfach nur auf die Staffel. Und so war es dann auch. Wir hatten dann das ein oder andere Staffeltrainingslager mit Staffeltrainings und das ganze Training war nur auf die Staffel ausgelegt. Und wir sind dann eben noch in Potsdam gewesen, haben uns dort getroffen. Dann waren wir noch ganz kurz in Kienbaum, sind wir nochmal heim, haben nochmal irgendwie ja ein bisschen Luft geschnuppert und daheim und sind dann relativ kurzfristig erst so 3 Tage vor dem Wettkampf nach Paris gereist, mit der Deutschen Bahn, beziehungsweise mit dem Zug. Und es hat eigentlich gut geklappt. Und es war dann aber gar nicht mehr so viel Zeit, sich dann vor Ort zu akklimatisieren. Weil klar, Montag ist Reisetag, dann macht man Dienstag noch ein Training. Und Mittwoch macht man erstmal die Beine hoch, weil Donnerstag geht schon los. Also man konnte jetzt nicht irgendwie groß das Dorf erkunden oder die Stadt erkunden oder die Stimmung aufsaugen. Wir sind dann bewusst noch einmal ins Stadion gegangen, um uns mal so ein bisschen einzustimmen, wie das da ist, wie laut es auch ist, wie voll es ist, dass man dann nicht komplett erschlagen ist, wenn man da unten steht. Und das war schon sehr beeindruckend. Also das war echt was, was ich so noch nicht erlebt habe. Ich dachte immer, München ist das höchste der Gefühle. Die EM bei uns 2022. Aber das war irgendwie noch mal krasser. Also schon wow. Also die auch jetzt sportartübergreifend, die Einbindung der ganzen historischen Gebäude in die Sportstätten. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es irgendwann nochmal schöner sein kann. Deswegen, ja, war das echt ganz gut, dass wir uns da mal ein bisschen vorbereitet haben und dann auch die Einzelstarterinnen haben uns dann gut berichtet. Die sind ja schon ein paar Tage vor uns in Paris gewesen, wie es da so ist und dass wir das echt auf dem Schirm haben müssen, wie die Stimmung da ist. Und ja.
Ein total interessanter Prozess, für mich persönlich, was mich sehr interessiert, ist dieser Prozess, beziehungsweise wir fangen, wenn wir da auf hinten gucken, wenn man es im Deutschen Haus gesehen hat oder auch euch verfolgt hat, es haben dann ja 5 Läuferinnen glücklicherweise eine Medaille bekommen, was total schön ist. Ist auch nicht in jeder Sportart so, dass alle Beteiligten da eine Medaille bekommen. Aber wie läuft der Prozess? Wann wird entschieden, wer läuft im Halbfinale und im Finale? Wie wird das intern kommuniziert? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also in unserem Fall war es so, dass wir eigentlich dieses Jahr so eine Leistungsdichte hatten, wie wir sie noch nie hatten, was ja auch das Gute daran war und wir dadurch ja auch das Ziel der Medaille nicht nur hatten, sondern es auch irgendwie realistisch war. Bei der DM waren die Top 4 und bei 11 26. Also das gab es Top 6 sogar. Entschuldigung, Top 4. Nee, die Top 4 waren bei 11:26. Das gab es noch nie, dass die langsamste dann 11:26 hatte. Wir waren ja dann 6 Mädels. Und dann, ja klar, gibt es die Staffeltrainings, da muss man sich halt beweisen. Da gibt es natürlich außer der Schnelligkeit noch ein paar andere Parameter, die wichtig sind, dass man halt eine gute Ablaufgenauigkeit hat, ein gutes Gespür für die Situation hat, dass man da auch intuitiv handeln kann, wenn man mal zu nah oder zu weit weg ist. Wann ruft man HEP? Wie hält man den Arm? Also da kommen schon noch ein paar Faktoren dazu. Das können wir aber eigentlich alle ganz gut mittlerweile. Das liegt auch daran, dass wir schon so ein eingespieltes Team sind. Ich meine, zum Beispiel mit Gina und Becky bin ich jetzt seit 2015 in der Staffel. Die Lisa ist ein Jahr später dazugekommen. Also es ist wirklich, wir haben jetzt wirklich schon einiges miteinander erlebt. Viele positive Ereignisse, auch den ein oder anderen Rückschlag vielleicht mal gehabt. Genau, und dann ja läuft es so ab, dass dann von den Bundestrainern die Startaufstellung entschieden wird. Meistens ist das erst so ein Tag vorher oder zwei vielleicht. Es war dieses Jahr natürlich schon sehr knapp alles. Es war wirklich ein Luxusproblem eigentlich, dass auch die Ersatzläuferinnen ja gleich schnell waren, wie jetzt die dritte oder vierte Läuferin vielleicht. Ist dann natürlich immer schwierig, weil am Ende können einfach nur vier laufen, aber es ist wirklich so, dass sechs Personen zu diesem Team gehören. Und es hört sich immer so platt an, aber ohne diese sechs geht's einfach nicht und das ist dann einfach der Job. Und genauso war es dann auch bei uns. Also Sophia ist ja im Vorlauf auf der Position 1 gelaufen, hatte dann nach dem Lauf so eine bisschen feste Stelle am Oberschenkel und hat es dann eigentlich nur checken lassen. Und dann kam aber raus, dass es zu riskant ist, dass sie im Finale läuft, weil man halt auch nicht wusste, wie entwickelt sich das, kann sich das vielleicht während dem Lauf verschlimmern oder kommt es dann am Ende gar nicht zu einem Wechsel. Genau, und in der Situation ist es dann halt wichtig, dass man dann eben jemanden hat, auf den man auch zurückgreifen kann. Und das waren in dem Fall dann Lisa Marie Quaye oder ich. Und das Los fiel dann auf mich. Und ist dann natürlich nicht einfach. Ich meine, das war 24 Stunden vorher. Also wir hatten noch eine Teambesprechung am Donnerstagabend. Und dann war das auch sehr emotional, muss ich sagen, weil natürlich auch für Sophia irgendwo ein Traum geplatzt ist, da im Finale zu laufen. Sie war natürlich super traurig. Irgendwie sind wir ja dann als Ersatzläuferinnen auch schon darauf eingestellt, dass wir einfach Ersatz sind, auch wenn es uns natürlich bewusst ist, dass immer was passieren kann. Also war es auch für uns sehr überraschend, dass dann nochmal Änderungen im Team vorgenommen wurden. Und dann war für mich so die Challenge persönlich echt über Nacht von diesem Ersatzstatus, in den ich renne hier jetzt um mein Leben und renne das beste Rennen meines Lebens vielleicht oder das wichtigste Rennen meines Lebens. Das war schon eine Challenge, das habe ich auch nicht ganz alleine den Prozess da erlebt, sondern natürlich stark mit meiner Familie, mit meinem Partner, auch mit meinem Mentaltrainer, mit dem ich da viel drüber gesprochen habe. Und ohne den Personen wäre es auch nicht gegangen. Also Donnerstagabend war wirklich noch sehr emotional. Dann habe ich mich entschieden, Freitagvormittag ein Training zu machen. Das war ehrlicherweise auch gar nicht so cool. Es hat sich nicht so geil angefühlt. Aber es war am Ende die genau richtige Entscheidung, das nochmal zu machen, den Körper auch ein bisschen aufzuwecken, so einen Startschuss zu geben, so ein kleines Warm-up. Und am Abend war ich dann wie ausgewechselt. Also ich konnte die Rolle dann auch gut annehmen. Und trotzdem waren, wie gesagt, sechs Personen am Aufwärmplatz und haben sich unterstützt. Und es war dann wirklich eine Teamleistung. Und das hat man auch gemerkt. Also der Vibe im Team war dann schon sehr supportive und alle haben halt irgendwie auch gemerkt, dass was geht und dass wir da mal was reißen können und deswegen waren da schon alle sehr dahinter.
Das hat man auch danach, finde ich, total gemerkt. Aber lass uns nochmal ganz kurz beim Lauf selber bleiben. Was sind die Momente so vom, ihr lauft dann ja auch ein, gemeinsam dieses Announcement geht auf die Bahn. Hast du Momente, Bilder, auch vielleicht aus dem Lauf, die dir im Kopf geblieben sind? Woran erinnerst du dich ganz genau? Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Ja, so. Besonders erinnere ich mich, man ist ja so 40 Minuten vorm Lauf ungefähr im Callroom, wo dann irgendwie Spikes kontrolliert werden, Startnummern kontrolliert werden, einfach so ein bisschen nochmal alles Organisatorische von Veranstalterseite aus passiert. Und wir sind ja bei Sonnenschein in diesen Callroom gegangen, ist dann in den Katakomben. Und dann standen wir kurz vor dem Ausgang, wo dann diese kleine Show ist, wo man dann irgendwie noch mit Licht und Laser irgendwie rausgewunken wird. Und dann habe ich rausgeschaut und es hat einfach geregnet. Und das war so so ein Drama irgendwie, so eine dramatische Stimmung. Und das hat mir, oder uns allen einfach dann sofort Gänsehaut gegeben. Ich meinte dann nur zu den anderen, hey, guck mal raus, es regnet einfach. Und irgendwie, ja, und zwar einfach den ganzen Tag schon so ein bisschen, lag da einfach was in der Luft. Also wir haben es richtig gemerkt, dass wir auch da nicht zaubern müssen oder irgendwas Außergewöhnliches machen müssen, sondern einfach nur unseren Job machen müssen. Wir müssen auch nicht hoffen, dass wir groß Glück haben oder dass bei jemand anderem was schief geht, sondern wir wussten einfach, dass wenn wir unser Ding machen, dann wird es gut werden. Und dann der Regen dazu und das Stadion, das hat das alles irgendwie noch emotional auf jeden Fall verstärkt. Und ich kann mich noch erinnern, ich stand dann da am Start und hatte diese Staffelholz in der Hand und es hat halt einfach geregnet in Strömen und dachte mir, okay, dieses doofe Holz muss jetzt irgendwie trocken bleiben und habe ich es versucht, das ganze Set abzuwischen. Irgendwie war es dann aber auch egal, weil ich wusste, das ist jetzt egal, das kriegen wir trotzdem hin. Und ich habe auch so die Zuschauer gar nicht so laut wahrgenommen, wie sie eigentlich waren. Also ich war richtig im Flow und in diesem Fokus, wo man so ein bisschen alles gedämpft hört, so eigentlich im Tunnel. Und dann habe ich mir da auch noch gedacht, so, ich glaube, so genau muss ich das anfühlen, wenn jetzt mal was Cooles passiert und wenn es jetzt einfach mal klappt. Und das haben wir uns jetzt verdient und seit 10 Jahren probieren wir das und irgendwie fühlt sich das gerade genau richtig an. Und ja, dann bin ich halt einfach gelaufen und der Wechsel war dann eh nicht ganz so easy. Also ich glaube dann, dass die Neste doch eine Rolle gespielt hat und im ersten Schritt, glaube ich, auch ein bisschen Konsequenz von mir gefehlt hat, das Holz richtig reinzuballern. Aber ja, es hat geklappt und uns war beiden, Lisa und mir, sofort bewusst, dass der Wechsel auch gültig ist, dass es noch innerhalb der Wechselzone war. Und dann verfolgt man natürlich das Rennen irgendwie auf dem Bildschirm und dann guckt man doch wieder auf die Bahn, dann guckt man wieder auf den Bildschirm. Und ich habe dann nur gesehen, dass Becky den Stab als Erste eigentlich übernommen hat. Und dann dachte ich, das muss reichen, das reicht für eine Medaille. Und von dem Moment an laufe ich eigentlich eh immer direkt ins Ziel und habe dann gesehen, dass Becky auf Platz 3 über die Ziellinie gelaufen ist und das war schon sehr emotional. Es war schon ähnlich natürlich wie auch dann in München oder auch in Eugene bei der WM, aber irgendwie war es halt dann doch Olympia und haben wir halt Geschichte geschrieben.
Wollte ich gerade sagen, haben wir halt Geschichte geschrieben. Man muss dazu wissen, für alle, die nicht so oft dabei sind, Deutschland ist jetzt nicht medaillenverwöhnt bei Sprintwettbewerben bei Olympischen Spielen, kann man glaube ich so sagen. Das wird für mich, also ich glaube für viele, war das wirklich ein ikonischer Moment, der auch für immer bleiben wird. Diese Sprintmedaille, wie ihr 4 in dem Fall, in dem Finale ihr 4 da abgeliefert habt. Dann persönlich hat man, wenn man es am Fernsehen verfolgt, immer noch den Kommentar irgendwie im Kopf von ARD oder Eurosport oder wo auch immer. Und dann die Bilder, wie ihr da durchdreht, zu Recht. Und ikonische Bilder auch dann von unseren Fotografen, die es dann auch nochmal erzählen. Also es gibt so ganz viele Ebenen, die darauf einzahlen, dass da Bilder bei mir persönlich im Kopf bleiben. Wie ist es bei dir? Bist du da komplett in der Wahrnehmung aus deinem Ich sozusagen? Oder ist es bei dir auch schon so, dass du es nochmal gesehen hast, Bilder gesehen hast und dass du schon fast draußen bist und gar nicht mehr die Bilder aus deinem eigenen Auge im Kopf hast, sondern irgendwelche Bilder, die da gemacht wurden und Fernsehbilder und also wie sind die Momente danach?
Also von den Bildern, glaube ich, bleiben mir fast auch mehr tatsächlich diese Fotografien oder Fernsehaufnahmen dann irgendwie im Kopf. Von dem persönlich ist es mehr das Gefühl, also diese Gänsehaut oder das, wenn man dann zurückdenkt, eben was habe ich da noch gedacht oder wie hat sich das für mich angefühlt? Was mir zum ersten Mal so krass aufgefallen ist, ist, dass eben, wie du schon sagst, dass man irgendwie so viele Menschen auch mitreißt oder dass die das auch alle so intensiv erleben und eben auch bei meiner Familie. Ich meine, die haben das sonst immer im TV erlebt, weil es halt einfach durch Corona auch nicht möglich war. Klar, in München waren sie schon dabei, aber das ist so intensiv auch als Zuschauer, dass ich mich manchmal frage, ob es vielleicht sogar als Zuschauer noch intensiver ist und da hat man ja auch so viel Emotion dabei und man hat es nicht selbst in der Hand, man ist ja dem ausgeliefert, was passiert und wir sind ja doch irgendwie in charge, was da passiert und ob wir unseren Job machen oder nicht oder wie gut wir ihn machen. Deswegen ist es, glaube ich, für uns vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher als jetzt für den Zuschauer oder für das Team drumherum, weil man nicht eingreifen kann. Und das habe ich jetzt extrem gemerkt, dass das ja auch alle rundherum, die das verfolgen, so krass emotional mitnimmt und ja, teilweise für den ganzen Sommer prägt. Also ich treffe dann Leute irgendwie beim Spazierengehen, die mir erzählt haben, wo sie das gesehen haben oder dass sie vor Ort waren oder die da ein Leuchten in den Augen haben, was mich dann schon irgendwie auch stolz macht und was mich auch freut, dass man da so viele Menschen mitreißen kann und dass man da so viel Emotionen auch transportieren kann mit dem Sport.
Und das ist so schön, das finde ich bei vielen Wettbewerben, bei Olympischen Spielen mittlerweile, ob das Mixed-Wettbewerbe sind oder diese Staffeln, wo aus Individualsportlern auf einmal ein Team wird und dann auch die Freude geteilt wird, ist total geil.
Voll, also wie gesagt, gerade Staffel, es ist nicht immer einfach oder es gibt halt einfach leider nur vier, die dann am Ende auf der Bahn stehen. In unserem Fall gab es jetzt fünf, die eine Medaille bekommen haben, aber wir waren einfach sechs und wir waren in diesem ganzen Prozess sechs. Und wenn man jetzt noch weiter denkt, dann ist ja die Olympiamedaille nicht erst seit Januar unser Ziel, sondern schon jetzt ein paar Jahre. Und da waren dann eigentlich noch viel mehr Athletinnen dran beteiligt und auch die gehören irgendwie dazu. Auch wenn man sich dann eventuell nicht so, ich meine, ich war lang genug Ersatzläuferin und wäre eigentlich auch dieses Mal Ersatzläuferin gewesen. Und wenn dann so ein Erfolg da ist, ist es natürlich super schwierig auch. Also man sieht ja irgendwie die Emotionen eben und wäre eben auch selber gern dabei gewesen und weiß vielleicht auch, dass man es selber geschafft hätte oder auch gut gewesen wäre. Das ist natürlich schon mega schwierig, das dann auch mental zu verarbeiten. Und trotzdem ist es auch so wichtig, dass es die Ersatzläuferinnen gibt und deswegen ja, möchte ich da an der Stelle echt nochmal sagen, dass da viele, viele Athletinnen und viele Menschen an so einem Erfolg beteiligt sind und dass man die nicht vergessen darf.
Richtig schön, gute Worte und auch wichtige Worte für dich persönlich. Vorher war ein Thema Alex Burkhardt, 3 Spiele in 3 Jahren, weil das schon was sehr Besonderes ist, gibt es wirklich nicht oft. In anderen Ländern gibt es das manchmal häufiger, aber in Deutschland ist es tatsächlich relativ selten mit Tokio, Peking. Natürlich auch in 3 Jahren, wir durch diese Corona-Verschiebung, das ist nochmal was Besonderes, also echt die volle Breitseite. 3 Spiele in 3 Jahren. War das für dich vorher schon Thema, dass du auch dieses historische 2 Medaillen Sommer und Winter schaffen kannst? Oder ist das, wann hast du das eigentlich realisiert, dass du da auch was sehr Historisches geschafft hast?
Also das erste Mal, dass ich überhaupt damit konfrontiert wurde, war eigentlich noch beim Bob. Weil als wir da dann mit Mariama gemeinsam die Silbermedaille geholt haben, haben die Leute schon danach gesagt, so und jetzt holst du noch einen in der Staffel und dann hast du was Historisches geschaffen. Und die Medaille mit der Staffel war ja schon weit vor Peking eigentlich so ein Traum zumindest. Und dann dachte ich mir so, ja stimmt, das wäre eigentlich schon eine witzige Geschichte, aber man kann es ja nicht planen. Also gerade bei meinen Medaillen, die sind ja auch alle im Team. Also es ist irgendwo ja auch eine Glückssache, immer dann am richtigen Ort zu sein mit dem richtigen Team. Und in Tokio zum Beispiel waren halt nicht alle 4 Läuferinnen auf der Bahn dann in der Form ihres Lebens. Und dann ist es auch ein bisschen Glückssache, ob dann jetzt alle die Form haben oder ob alle topfit sind und ob es halt irgendwie auch passt, ob Zeit und Ort gerade stimmen. Und es hat halt jetzt gestimmt. Deswegen kann man sowas, glaube ich, schwierig planen, wenn das jetzt im Team passiert. Durch meine Ersatzrolle, die ich ja am Anfang hatte, war mir dann eigentlich eher so wie, okay, dann wird's halt wahrscheinlich nichts mit der Doppelmedaille für mich jetzt persönlich, was aber ja auch nie das primäre Ziel war. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da in den Sommer gegangen bin mit, oh geil, und dann hole ich mir da eine Medaille im Sommer, weil das eine coole Story ist, sondern es ist ja einfach generell immer das Ziel, irgendwie die beste Leistung abzurufen und dann im besten Fall irgendwie noch eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Und so richtig konfrontiert wurde ich dann erst in der Mixed Zone damit. Also auf der Bahn unten, da habe ich mir sowas irgendwie gar nicht gedacht. Und in der Mixed Zone wurde ich dann gefragt, ob ich weiß, wie viele Athletinnen und Athleten das schon geschafft haben. Und ich habe gesagt, naja, ich weiß nicht so genau, aber ich weiß, dass es nicht so mega viele sind. Und dann wurde das so ein bisschen zum Thema. Und ja, es ist natürlich schon eine Ehre und ein cooler Kreis, zu dem ich mich da irgendwie jetzt mit dazuzählen darf. Bin quasi die 2. Deutsche, die das jetzt geschaffen hat. Und bin gespannt, wer der oder die Nächste ist und vor allem auch in welcher Disziplinenkombination. Ich werde sicher nicht die Letzte sein, der sowas gelungen ist. Und schauen wir mal.
Aber ich glaube, dass es jetzt in Mailand schon wieder so weit ist, dass jemand, der vielleicht jetzt in Paris dabei war und dann in Mailand sowas schafft, da fallen mir jetzt nicht so viele ein. Vielleicht sitzt eine vor mir. Ich weiß gar nicht, wie ist bei dir persönlich so Normal frage ich immer, guckst du schon auf LA 2028? Kann man bei dir fragen, guckst du eigentlich auch ein bisschen mit einem Auge auf Mailand? Du hast, glaube ich, einfach mal gesagt, das war eine einmalige Sache mit Peking. Wie sieht es da bei dir aus? Gibt es einen aktuellen Stand? Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast in eurer App, egal wo ihr hört, bei Spotify, bei Apple, bei YouTube oder wo auch immer, positiv bewertet. Gerne ein paar Sterne da lassen, gerne eine Bewertung schreiben, gerne auch ja, Feedback schreiben, das hilft uns total. Was können wir besser machen? Wen wünscht ihr euch mal als Gast? Das hilft uns alles, besser zu werden, diesen Podcast weiterzumachen und weiterzuentwickeln. Vielen Dank schon mal für eure Bewertung. Werbung Ende.
Also aktuell gucke ich erstmal nur auf nächstes Jahr. Also meine, um jetzt nochmal zum Anfang zu kommen, meine Ordnung und Sortierung gerade, die beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit der WM in Tokio. Tokio ist für mich ein gutes Pflaster und ich habe da ja schon noch ein paar Ziele für nächstes Jahr. Ich wurde natürlich in der Vergangenheit jetzt auch schon gefragt, ein paar Mal nach Cortina, und ich habe ja auch damals gesagt, es war eine einmalige Sache. Nicht jetzt, weil es mir nicht Spaß gemacht hat oder weil es keine coole Erfahrung war, sondern einfach, weil ich mich primär schon als Leichtathletin sehe und es ist jetzt auch nicht so einfach, aus dem Ärmel zu schütteln, so ein Doppelleben zu führen. Also es hat mir schon, mir und auch meinem Umfeld alles abverlangt über die letzten Jahre und gerade auch in dieser Doppelsaison. Also es ist schon kein Zuckerschlecken gewesen und gerade wenn man das, klar bin ich in der Staffel eine Teamathletin, aber an sich ist Leichtathletik ja ein Einzelsport und der Bobsport ist ein kompletter Teamsport und es ist schon was anderes, sich dann irgendwie da zurechtzufinden und sich auch mal unterzuordnen und eben nicht immer alles selbst in der Hand zu haben. Weil im Sprint über 100 Meter, ich habe immer alles in der Hand und ich bin verantwortlich für mich selber und muss dann eben mit den Konsequenzen auch alleine zurechtkommen, im positiven wie im negativen Sinne. Und das war für mich schon ein Thema im Bob, dass ich dann da auch Verantwortung abgeben muss und halt nach 40 Meter in den Schlitten springe und dann keinerlei Einfluss mehr habe, was passiert. Und da muss ich auch sagen, dass ich Stand heute noch gar nicht weiß, ob ich mich dieser Ungewissheit oder dem Kontrolle abgeben, ob ich das nochmal so möchte oder ob ich das mir vorstellen kann. Und da habe ich mir jetzt auch gerade noch keine Gedanken dazu gemacht. Stand jetzt fühlt sich's für mich nach einer sehr runden Sache an mit den zwei Medaillen. Manche sagen natürlich, mach halt oder versuch irgendwie, weiß ich nicht, das nochmal, vielleicht schaffst du irgendwie den Medaillensatz komplett zu machen oder wie auch immer, aber das gibt ja auch nie eine Garantie für so Sachen und ich glaube, am Ende muss man sich selber treu bleiben und ja, Stand jetzt habe ich das nicht geplant und ich fühle mich sehr wohl mit den vergangenen Jahren und mit dem, was wir geschaffen haben im Team und habe jetzt irgendwie nochmal Bock, gerade meine 100 Meter persönliche Bestleistung ein bisschen zu drücken und da glaube ich, ist noch einiges drin, da habe ich auch noch ein paar Dinge, die ich noch verändern und verbessern kann. Und das ist jetzt auf jeden Fall der Fokus für die nächsten Monate.
Ich kann eben nur noch mal empfehlen, sich den Team D-Podcast mit dir anzuhören aus dem Jahr 2022, aus dem März. Da hast du nämlich erzählt, das ist jetzt relativ genau 3 Jahre her, nämlich einen Tag vom ISDAF 2021. Hast du das erste Mal, glaube ich, angeschoben. Und es war dann wirklich ein wilder Ritt, weil es eine kurze Zeit war. Aber hast du auch erzählt, was da alles dazugehört? Vertrauen, auch zu einer Partnerin, zu einem Trainerteam. Und das muss natürlich auch wieder alles passen. Mariama hat ihre Karriere mittlerweile beendet. Also da müsste natürlich auch wieder eine passende Konstellation vielleicht da sein. Insofern glaube ich, ist das eine ganz gute Idee, vielleicht da von Jahr zu Jahr zu gucken und sich erstmal auf die Sachen direkt vor dir, die vor dir stehen, zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz wäre das schon noch eine Frage, verfolgst du den Wintersport noch nebenbei, den Bobsport natürlich insbesondere? Weißt du, was los ist in der Szene?
Ja klar, also ich verfolge das natürlich. Ich bin da schon, ich habe das ja auch damals schon gesagt, das hat sich schon in mich ein bisschen eingebrannt, der Sport. Ich kannte den Sport ja vorher auch gar nicht, den Bobsport, oder nicht so richtig. Wusste überhaupt nicht, was gehört da dazu. Man könnte manchmal, wenn man irgendwie nur das aus dem TV kennt, irgendwie denken, das ist ja alles gar nicht so anstrengend oder das ist ja auch alles gar nicht so technisch anspruchsvoll oder wie auch immer. Aber das ist, kann ich bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Also das ist neben dem ganzen Material, das ist ja fast eine Wissenschaft, auch athletisch eine echt herausfordernde Sportart und auch mental eine echt herausfordernde Sportart. Und ja, ich finde es, wenn man da mal ein bisschen Einblicke kriegt, ist es auch eine richtig coole Sportart und ich würde es nicht missen wollen, auch die Erfahrung, und deswegen verfolge ich es natürlich auch. Also ich habe auch diesen Sommer an der Anschubstrecke ein bisschen trainiert. Das hilft mir einfach für die Beschleunigung. Und ich habe auch jetzt irgendwie schon ein bisschen mitbekommen, dass ich da vielleicht sogar was angestoßen habe. Also es gibt ja jetzt auch den einen oder anderen Sprinter, der sich da eine Doppelkarriere, glaube ich, vorstellen kann. Und das jetzt nicht unbedingt als Abschluss der Sprintkarriere zu sehen, sondern das vielleicht auch auf zwei Gleisen zu machen oder vielleicht auch nach dem Bob nochmal in die Leichtathletik zurückzukehren. Und das freut mich eigentlich so am meisten. Und klar verfolge ich dann auch den Winter und verfolge auch so die Weltcups und Meisterschaften. Habe auch immer noch Kontakt zu die ein oder anderen. Ja, man sieht sich, man verfolgt es. Und so wie die mich im Sommer verfolgen, verfolge ich sie natürlich auch im Winter.
Das, mindestens zwei Team D Edel-Fans in Paris auch beim Finale am Start. Es gibt ein geiles Video, ich glaube bei Laura Nolte war es auf dem Kanal, die komplett durchdreht, als sie da ins Ziel läuft. Also ein Dezibelpegel, den kann man gar nicht beschreiben, die sich aber total gefreut hat für euch. Ich glaube, die war auch mit Deborah, glaube ich, sogar da, die euch da einfach ja verfolgt haben und gefeiert haben, auch im deutschen Haus dann noch. Das wäre auch meine letzte Frage. Was ist nach dem Rennen passiert? Ihr macht dann immer einen Medienmarathon, ne? Seid bei den Fernsehsendern, seid in der Mixzone, müsst noch Dopingprobe machen. Ihr hattet einen sehr besonderen Medal Walk auch. Das ist ja normal im deutschen Haus. Ihr habt den aber auch über die Fanzone dann noch gemacht. Das war auch total geil. Ich glaube, das war einen Tag später. Was sind noch Momente, gar nicht nur von jetzt deutsches Haus und so weiter, Momente, die dir in Paris im Kopf geblieben sind?
Also, wir sind im Kopf geblieben. Also klar, natürlich war dann da medial einiges los an dem Abend. Wir haben jetzt nicht so richtig gefeiert, aber irgendwie hatten wir trotzdem so wenig Schlaf. Also das war wirklich so 3-4 Tage am Stück, irgendwie immer nur 4 Stunden schlafen, einfach auch, weil ja auch so viel los ist im Kopf. Also gerade jetzt direkt nach der Medaille war ich wahrscheinlich so um 3 im Bett, aber du schläfst ja nicht um 3 und dann stehst du irgendwie auch um 7 auf, weil die Sonne reinschaut und du denkst dir, ach krass, ich habe jetzt einfach hier eine Olympiamedaille auf dem Nachtkästchen neben mir liegen. Ich muss aufstehen. Und so ging es mir dann irgendwie 2-3 Tage. Dann, als ich daheim war, musste ich echt erstmal ein bisschen Schlaf nachholen. Aber was mir so in Paris in Erinnerung geblieben ist, auch ist so irgendwie die Stimmung in der Stadt. Also ich konnte dann danach nochmal irgendwie für einen Brunch oder so in die Stadt gehen und habe mich dann nochmal mit einer Freundin getroffen und alle waren so happy irgendwie, auch so die Franzosen, alle waren irgendwie völlig angefixt von diesen Olympischen Spielen. Ich war dann einmal eben brunchen mit einer Freundin und habe ihr die Medaille gezeigt und das ganze Café war total irgendwie glücklich und hat das irgendwie alle so gefreut. Und also ich kann da das ein oder andere Vorurteil, was man vielleicht auch kennt über Frankreich, absolut nicht bestätigen. Es waren alle total offen, zuvorkommend, haben gerne Englisch mit uns gesprochen. Ich bin leider auch, kann leider nicht Französisch. Also irgendwie war das einfach eine total zauberhafte Stimmung vor Ort. Und das werde ich, glaube ich, noch lange in Erinnerung haben und habe ich sehr genossen.
Alex, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für die nächste Zeit noch ganz viel Ordnung im Leben und erstmal ein gutes Jahr 2025 und mal sehen, was danach noch passiert.
Vielen Dank dir. Danke fürs Gespräch.
Das war jetzt schon die dritte Episode vom Team Deutschland Podcast nach Paris. Und eigentlich gibt es doch keinen besseren Übergang als mit Alexander Burkhardt, um in den Winter zu starten. In der nächsten Episode haben wir dann nämlich schon Bobfahrerin und nur Bobfahrerin, nicht Sprinterin, Laura Nolte zu Gast. Und wir begeben uns so langsam aber sicher auf die Road to Milano Cortina. Da sind 2026 die Olympischen Winterspiele in Italien. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin eine Bitte, wie vorhin auch schon in der Werbung, bewertet diesen Podcast, abonniert ihn und teilt ihn mit Freunden. Das hilft uns total weiter. Vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting und bis zum nächsten Mal im Team Deutschland Podcast.